Tolkiens Briefe. Ein Podcast mit Annika
und Tobias. Präsentiert von der Deutschen Tolkien-Gesellschaft. Guten Abend, lieber Tobias.
Guten Abend, Annika.
Na, draußen regnet's, es hat endlich abgekühlt.
Wir haben seit Monaten keine neue Folge rausgebracht.
Man kann endlich wieder in den Sesseln sitzen.
Wenn wir so weitermachen, werden wir bis zu unserem Tod nicht fertig.
Das wäre irgendwie schon fast in Tolkiens Sinne, aber ich weiß nicht, ob auch in unserem. Also dann lass uns doch heute einfach nochmal die Briefe aufschlagen und einen neuen Brief anschauen.
Alles klar. In der Hoffnung, dass jetzt die ruhigere Jahreszeit kommt und wir zu mehr produzieren können.
Ja, wenn ihr da draußen ein paar Sternschnuppen seht, gerne mal nutzen.
Ja, oder einfach so viel Geld spenden, dass wir unseren Job reduzieren können.
Boah, das wäre natürlich noch besser. Daran habe ich noch gar nicht gedacht.
Das wäre schon geil. Also immer so eine halbe Stelle.
Oh ja.
Halbe
was
Stelle,
wir da schaffen würden.
Halbe Stelle DTG-Podcasts.
Ja. Und es ist auch, also ich habe es heute wieder gemerkt, jetzt so ein kleiner Schwenk, bevor wir in den Brief einsteigen.
Könnt ihr alles skippen, wir haben ja Kapitelmarken.
Genau. Die Recherche, die ist schon echt, also auch für, ich sag mal, nur einen Brief ist schon ordentlich, was da dahinter steckt. Ich weiß gar nicht, ob man das mal so mitbekommt. Und ja, ich hatte mich eigentlich mal auf ein ruhiges Wochenende für mich gefreut. Pustekuchen. Und ich glaube, das wäre schon, also was man da
du
alles macht.
Du willst es doch auch.
Ja, natürlich, das ist immer mit Teil des Problems. Aber ich meine halt nur, es geht halt echt viel Zeit dafür drauf. Und wenn es dann halt wieder so lange Lücken gibt, bis halt was Neues kommt, liegt es halt vielleicht daran.
Gut, kommen wir zum Brief und zu den Metadaten des Briefes. Es ist Brief Nummer 9 vom 4. Januar 1937. Das war ein Montag.
Mhm.
Er schreibt sie aus der Northmore Road 20 in Oxford. Adressat ist Susan Dagnell von Allen and Unwin. Und die Besonderheit, die Einordnung, die Carpenter gibt, ist fast länger als der Brief. Und das Wetter war für diese Jahreszeit überraschend mild. Die Höchsttemperaturen lagen so bei 10 Grad Celsius und die Tiefstemperatur des Tages betrug 8,3 Grad. Damit war es also ein insgesamt eher durchschnittlich warmer Tag mit 9,2 Grad für den 4. Januar.
Ja, in England.
In England. Die Temperaturen fielen in der Nacht nicht unter 7,2 Grad, sodass es weder Boden noch Luftfrost gab. Kein Frosttag. Allerdings auch durch die Tatsache, dass es die ganze Zeit geregnet hat, das für einen 1,5 Millimeter Niederschlag, zeigte sich die Sonne nicht. Es war also ein vollständig trüb und grauer Tag ohne einen einzigen Sonnenstrahl.
Das ist doof. Aber manchmal haben die ja auch was ganz Gemütliches für sich. Heute sehe ich hier auch keine Sonnenstrahlen, dafür kann man umso besser Briefe aufnehmen.
Ja.
Zur ganz kurzen Einordnung. Der Brief ist etwa 2,5 Monate nach dem letzten hier behandelten, also ein 8c, entstanden. Und Tolkien ist zu diesem Zeitpunkt 45 Jahre und einen Tag alt. Er schreibt diesen Brief nämlich einen Tag nach seinem Geburtstag am 3. Januar. Ja, das war es ganz kurz und knackig zur Einordnung.
Kommen wir zur Zusammenfassung, damit ihr schon mal wisst, worum es jetzt geht. Tolkien entschuldigt sich für die späte Antwort. Er berichtet über den Krankheitsstand seiner Familie über Weihnachten und Neujahr. Er schreibt über die Schwierigkeiten beim Zeichnen. Tolkien schickt unter anderem neu gezeichnete Versionen der Karten und Illustrationen, die in den Hobbit aufgenommen werden sollen. Er entschuldigt sich für sein geringes Geschick und seine fehlende Erfahrung in der Vorbereitung solcher Dinge, hofft aber dennoch, dass sie berücksichtigt werden können. Und damit starten wir direkt in den Brief, würde ich sagen.
In den Brief oder in die Einordnung von Carpenter? Das ist jetzt eine große Frage, oder?
Nee, die Einordnung gehört ja zum Brief mit dazu. Also ja. Das Kapitel ist ja schon irgendwie...
Ja, aber... Fangen wir jetzt mit dem Brief an oder mit der Einordnung?
Die Einordnung haben wir doch schon und den Brief auch. Also lass uns erstmal mit dem Brief anfangen und dann auf die Einordnung zu sprechen kommen, wenn es denn notwendig ist.
Ja, also du hast es ja schon erwähnt, er sendet Karten und Material für die Veröffentlichung des Hobbit. Das hatte sich ja im letzten Brief in 8c ja auch schon angekündigt. gedeutet, dass da jetzt ein Verlag Interesse hat, dieses Manuskript zu veröffentlichen. Und jetzt ist es soweit, dass das vor der Veröffentlichung steht. Genau, Tolkien entschuldigt sich eben dafür, dass er so lange nicht geschrieben hat, aber die komplette Familie war krank, mit der Grippe irgendwie flach gelegen. Ihn selber hat es auch erwischt. Es ging ihm bis Neujahr sehr schlecht. Jetzt hat er aber eben neue Dinge produziert oder neu gemacht und schickt das jetzt in diesem Brief mit. Das ist jetzt so der erste Absatz, würde ich sagen. Habe ich irgendwas vergessen? Nee, ne? Tolkien schreibt, dass er zwei Stücke neu gezeichnet hat. Das ist einmal Zitat The Chart, which has to be tipped in Chapter 1, Zitat Ende. Und zum zweiten Zitat The General Map, Zitat Ende. Wie ist das im Deutschen übersetzt?
Also bei mir ist das ein Satz.
Hier ist es auch ein Satz. Ich wollte nur das in meinen Satz einbetten können.
Gut, dann steht im Deutschen Zitat, zwei Sachen habe ich neu gezeichnet. Den Plan, der in Kapitel 1 eingeklebt werden muss, und die Gesamtkarte, Zitat Ende.
Plan, das ist spannend. Ich habe nämlich dann mal nachgeschaut, was er da jetzt genau mitschickt, weil ich mir dachte, mit Chart, wie es im Englischen heißt, das könnte ja auch eine Grafik sein oder irgendwie ein Diagramm oder was auch immer. Und dachte mir, da wüsste ich jetzt nichts, dass da jemals für den Hobbit irgendwelche Diagramme gezeichnet worden sind. Und habe nachgeschaut, und zwar ist eine wahnsinnig gute Quelle für all diese Sachen das große Hobbit-Buch, das von Douglas A. Anderson herausgegeben wurde. Und im Englischen heißt das The Annotated Hobbit. Und da fahren wir dann halt auch genau, auch bezugnehmend auf diesen Brief und auf diese Entstehungsgeschichte, was wann zu welchem Zeitpunkt übermittelt worden ist. Und bei dem Plan handelt es sich meiner Meinung nach, wenn ich das jetzt so richtig rausinterpretiert habe, um Thors Karte, die ja ein Plan des Berges, wie es ja auch im Werk benannt wird, ist. Und die General Map oder die große Karte, das ist die Karte von Wilderland, die ja dem Hobbit auch beigelegen ist. Genau, das sind die zwei Sachen, die er da jetzt neu gezeichnet hat und jetzt mit diesem Brief mitschickt. Dann schreibt er ja im nächsten Satz, dass er hofft, dass es irgendwie etwas taugen wird, weil er selber sehr wenig, also ich zitiere es einfach mal im Englischen, weil ich es gerade nicht übersetzt kriege. Tolkien schreibt, Zitat, I can only hope, as I have small skill and no experience in preparing such things for reproduction, that they may possibly serve. Zitat Ende.
Zitat, ich kann nur hoffen, denn ich habe wenig Geschick und gar keine Erfahrung darin, wie man solche Sachen für die Reproduktion vorbereitet, dass sie möglicherweise zu gebrauchen sein werden. Zitat Ende.
Das fand ich halt spannend, weil ich finde nicht, dass Tolkien da irgendwie kein Talent oder ne, Skill, kannst du ja mit ganz vielen Sachen, also kannst du ja verschieden übersetzen, aber ich finde, Tolkien ist so ein begnadeter Künstler, aber er selber sieht das halt überhaupt nicht so.
Stopp, du darfst nicht vergessen, hier geht es ja um die Reproduktion. Es geht ja darum, inwieweit man solche Sachen dann ja auch einritzen kann, gravieren kann, wie auch immer, dass die Druckplatten 1937 diese Sachen überhaupt vervielfältigen können.
Ja. Ja, da kommt er dann später nochmal drauf zurück. Und ich finde, im Deutschen ist das mehr so auf dieses Reproduzieren übersetzt worden. Aber as I have small skill, wie er im Englischen schreibt, das hatte ich jetzt gelesen mit, ich habe halt nicht so viel Talent, ich bin halt kein Künstler.
Also genau, und ich lese es aber auch im Englischen. Ja. Ich habe halt wenig Geschick darin, solche Sachen so zu gestalten, zu produzieren.
Ja.
Dass sich es vernünftig reproduzieren lässt. Weil das ist schon mal ein gewaltiger Unterschied. Ich sag nur Stempel, Annika.
Ja, ja, auf jeden Fall. Im Brief weiterlesend kommt dann ein Satz, wo er eben erwähnt, dass er die anderen Karten eben nicht mehr dass er die anderen Karten nicht mehr für die Veröffentlichung als relevant sieht.
Ja.
Und die anderen Karten, da bin ich natürlich auch wieder hellhörig geworden, weil ich mir dachte, welche anderen Karten? Ich will andere Karten sehen. Und er hat scheinbar laut Douglas Anderson noch drei weitere Karten angeboten gehabt. Also das sind im Prinzip fünf Stücke. Thors Karte, die Wilderlandkarte und noch drei Karten, die er da halt mitgeschickt hat. Aber
was sind das jetzt für drei Karten?
Ich weiß es nicht. Also man kann ja nachschauen im Annotated Hobbit oder halt im großen Hobbit-Buch bei Anderson. Da sind die verschiedenen Sachen auch mit abgedruckt, beziehungsweise, was auch eine richtig gute Quelle ist, die Bilder des Hobbit.
Die Kunst des Hobbit.
Die Kunst des Hobbit von Christina Scull und Wayne Hammond herausgegeben. Da sind die nämlich alle abgedruckt. Also da kann man sich die dann auch anschauen. Also nicht
nur. Was sieht man jetzt drauf?
Ja, das sind halt Kartenentwürfe, verschiedene Sachen.
Ja, aber.
Ja, ich kann jetzt aufstehen und es mir angucken, da musst du mir aber kurz Zeit geben. Also hier in der Kunst des Hobbit ist zum Beispiel noch eine Karte vom einsamen Berg und Umgebung abgedruckt und Schaubilder vom einsamen Berg. Eine Karte vom Langen See mit einsamen Berg. Ich weiß aber halt jetzt nicht, ob das die sind, die da mitgeschickt worden sind. Weil zum Beispiel von der Karte von Wilderland gibt es halt zumindest hier abgedruckt schon mal zwei Versionen. Frühe Version und dann die letzte Fassung. Und insofern kann ich das, glaube ich, nicht befriedigend beantworten. Ich kann aber schauen, ob ich mehr dazu rausfinde und dann sonst gegebenenfalls zur nächsten Folge nachreiche.
Ja, ich glaube, das reicht so. Also.
Ah, hier habe ich auch noch eine Karte gefunden, überarbeitete Karte von den Nebelbergen und dem oberen Teil des großen Stroms. Also hier sind halt immer wieder Karten abgebildet in verschiedenen, ich sag mal, Stadien der Vollständigkeit. Also allein von Trolls Karte gibt es hier irgendwie eine ganze Menge von der frühesten Skizze.
Oder also er wird ja, wenn eh nur immer eins, also wird eine Wilderland-Karte geschickt haben, ja, ja. Wird eine Trollkarte. Und dann wird es vielleicht heißen, überarbeite die nochmal, aber wird nicht, wenn er sagt, er schickt fünf genau. Sachen, wird er nicht dreimal Trolls Karte schicken.
Das glaube ich auch. Auf jeden Fall eine sehr spannende Sache, wie viel man da halt auch noch rausfinden kann, wenn man, wie gesagt, die Zeit hat, das zu tun. Es ist halt schon auch, finde ich, in diesem Brief halt auffällig, wie soll man da sagen, wie effizient er halt dann doch letztendlich ist. Ne? Wir kennen ja Tolkien oder stellen uns Tolkien halt vielleicht oft so vor als der, ja, vielleicht so ein bisschen Träumer, der halt so ein bisschen braucht, bis er seine ganzen Sachen fertig hat. Es gibt zig Dutzende Briefe von ihm, die halt anfangen mit, es tut mir so leid, dass es so lange gedauert hat, bitte entschuldige die Verzögerung.
So startet dieser Brief ja auch.
Genau. Und das wird nur einer von vielen sein. Dass er aber halt dann Sachen neu zeichnet oder halt versucht, sie halt wirklich so weit den Verlegern halt auch entgegenzukommen, dass sie halt alles an der Hand haben, was sie brauchen, um ihre Arbeit halt auch tun zu können. Das finde ich wird hier sehr deutlich. Dann haben wir noch einen letzten Absatz. Ich habe mir gedacht, weil da doch einiges drin ist, dass wir vielleicht einfach den ganzen Absatz zitieren. Was hältst du davon?
Den halben Brief.
Ach so. Naja, es ist ja noch eine Einleitung dabei. Die ist ja fast noch länger. Also Tolkien schreibt, Zitat, I have redrawn, as far as I am capable, one or two of the amateur illustrations of the home manuscript, conceiving that they might serve as end papers, frontispiece, or whatnot. I think on the whole such things, if they were better, might be an improvement, but it may be impossible at this stage, and in any case they are not very good, and may be technically unsuitable. It would be kind if you would return the rejected. Zitat Ende.
Und im Deutschen steht dann geschrieben, Zitat, ein oder zwei von den Amateurillustrationen in meinem Hausmanuskript habe ich, so gut ich konnte, neu gezeichnet, mit der Vorstellung, dass sie vielleicht als Schluss- oder Titelbild oder etwas dergleichen dienen könnten. Alles in allem meine ich, dass diese Sachen viel nützen könnten, wenn sie besser wären. Aber in diesem Stadium ist eine Verbesserung vielleicht nicht mehr möglich und auf jeden Fall sind sie nicht sehr gut zu gebrauchen und technisch ungeeignet. Es wäre nett, wenn sie mir zurückschickten, was sie nicht gebrauchen können. Zitat Ende.
Und das meine ich halt. Also da ist er so zurückhaltend mit seiner eigenen Kunst. Und ich kann es ja auch verstehen. Wahrscheinlich ist das das erste Mal, dass das mal an jemanden außerhalb seiner Familie oder Freunden oder halt so geht. Und da geht es jetzt auch noch um eine Veröffentlichung. Und es ist das erste Werk, das halt so in nicht-akademischer Natur von ihm jetzt irgendwie erscheint. Das ist für ihn wahrscheinlich eh alles total komisch. Aber dass er da halt so, ja, sie sind halt nicht sehr gut und wenn es besser wäre. Und weißt du, das meine ich. Dass er sich da selber so, ja, irgendwie so sein Talent so runterspielt. Also gar nicht selber erkennt, dass er Talent hat, glaube ich.
Ja, also er geht hier ja im Prinzip auf zwei Sachen ein, die ich jetzt interessant finde. Zum einen, in diesem Stadium ist eine Verbesserung nicht mehr möglich.
Mhm.
Im Stadium, wie er gezeichnet hat, in seinem gesundheitlichen Stadium. Ein Stadium, wo die Produktion des Buches nach dem Motto, wenn das Buch erst in 5 Jahren rauskommt, hätte ich nochmal die Möglichkeit, die Sachen zu überarbeiten. Und er geht darauf ein, dass sie vielleicht auch technisch ungeeignet sind. Und das spielt ja im Prinzip wieder aus dem im ersten Absatz.
Ja.
Dass er halt eben nicht weiß, welche technische Voraussetzungen es gibt, um diese Sachen halt zu reproduzieren. Und dass er die Sachen zurückhaben möchte, ich meine, wenn ich was gezeichnet hätte, was nicht produziert wird, ich meine, heutzutage schicken wir eine E-Mail, Bild, eine Photoshop, eine PDF, keine Ahnung. Es gibt auch diesen suffisanten Spruch, wenn du eine ausgedruckte Bewerbung haben möchtest, schick sie digital an den öffentlichen Dienst, dann kriegst du sie ausgedruckt zurückgeschickt, wenn sie dich ablehnen.
Ja.
Aber ich meine, das bestes Beispiel, wenn man ja wirklich eine Papierbewerbung, für die, die es nicht kennen, das ist damals, hat man noch sich mit Papier beworben und so Zeugnisse kopiert und da war auch immer ganz wichtig, was für ein Gehäft man sie reingetan hat, dann stand halt auch immer drin, weil es ja auch nicht gerade wenig Geld war, gesagt habe, ne, bitte senden Sie die Bewerbung zurück. Und viele Firmen haben sich es leicht gemacht und gesagt, wir schicken prinzipiell keine Sachen zurück. Und dann hast du schon mal gerne 20-30 Euro für so eine Bewerbungsmappe, Fotos und Co. ausgegeben, die dann halt einfach weg waren.
Ja, tatsächlich, du sagst das so liebevoll in der Vergangenheit, aber es gibt bis heute Institutionen und Arbeitgeber, die das Ganze in Papier haben möchten und wo dann auch in der Ausschreibung schon drin steht, wir werden es nicht zurücksenden können.
Ja, aber dann würde ich ja schon mal per se nicht mehr das Beste schicken, sondern einfach sagen, um mir Geld und Ihnen Geld zu sparen, es geht ja nur um die Information.
Ja.
Alles Weitere können wir im persönlichen Gespräch klären.
Falls der erste Eindruck dann halt so gut ist, dass du zum persönlichen Gespräch eingeladen bist.
Ja, du musst es ja nicht wie Tolkien auf den Rückseiten von Zeitungen und anderen Briefen schreiben.
Wir haben ja zum Glück auch nicht mehr so einen Papiermangel wie Tolkien zu seiner Zeit. Genau, kommen wir mal wieder zurück zum Brief. Also ich finde, da steckt halt schon sehr viel drin, auch wie viele Gedanken er sich halt macht, welche Illustrationen und Zeichnungen für welche, also wo im Buch gebraucht werden könnten, ne? Zum Beispiel bei dem Chart, was sich ja als Drawers Karte entpuppt, da sagt er ja schon, das muss halt in Kapitel 1 eingefügt werden. Klar, wenn Thorin und die Zwerge halt über die Karte sprechen und sich die halt angucken und dann ja Bilbo auch über die Tür da halt nachsinniert und so weiter. Und hier ja dann auch Vorschläge macht zu den Endpapers, Frontispiece und wo er das halt geeignet sieht. Das finde ich halt schon auch ganz interessant, weil ich glaube, heutzutage haben die Autoren da wahrscheinlich sehr viel wenig Mitspracherecht bei solchen Dingen. Wo, wenn sie denn überhaupt Illustrationen dabei haben, diese dann abgedruckt werden im Werk.
Kommt natürlich immer auf die Größe des Autors an.
Vermutlich,
aber so für eine Erstling, wie es Tolkien ja zu dem Zeitpunkt, glaube ich, war.
Ja.
Zumindest was den nicht wissenschaftlichen Kontext angeht.
Genau. Ja, und dann bittet er eben noch höflich um Rücksendung und dann steht da nur noch Yours Sincerely. J.R.R. Tolkien.
Ja, also an und für sich, eigentlich sind wir damit jetzt auch schon durch mit dem Brief und ich wünsche dir noch einen schönen Restabend.
wish.
Also ich würde sagen, auf die Einladung, ich habe es mir gerade nochmal quer gelesen, brauchen wir nicht wirklich einzugehen, weil da kommen wir jetzt im Prinzip gleich in der Was bisher geschah-Sektion.
Ja.
Was aber wichtig wäre, an dem Brief selbst hat sich ja im Vergleich zu, wir haben ja immer noch die Neuausgabe, die ja jetzt im Prinzip unser neues Basic ist, hat sich am Brief selbst nichts geändert. Also der Brief war ja von Anfang an vollständig erhalten.
Mhm.
Allerdings tauchte in der Einleitung ein zusätzlicher Satz auf.
Genau, und ich finde den total wichtig. Also in der Einleitung geht Carpenter halt eben so um diese Entstehungsgeschichte ein, wie der Hobbit halt eben zur Veröffentlichung gekommen ist, macht das aber halt sehr kurz und knapp. Und unterschlägt dabei zum Beispiel auch die Rolle von Susan Dagnall, deswegen machen wir das gleich noch. Gibt dann aber auch Querverweise, ja, hier, schau da, Briefe Nummer 163, 257 und 294. Da geht's dann um Susan Dagnall, also er erwähnt es schon, das war jetzt ein bisschen so ein Seitenhieb. Und dann verweist er noch auf die Biography, die er ja selber auch geschrieben hat. Insofern so nach dem Motto, wenn du mehr darüber wissen willst, das ist viel mehr, als ich jetzt hier abdrucken kann. Und was neu jetzt in dieser Ausgabe noch hinzugekommen ist, ist die Info, dass halt nicht nur Stanley Unwin, der Verlagsleiter von Allen & Unwin, das Ganze halt eben dann zur Veröffentlichung angenommen hat, sondern dass er zuvor seinem Sohn das Manuskript zur Durchsicht gegeben hatte. Und das ist jetzt hier drin. Das war in der alten Ausgabe nicht, da war ich sehr überrascht.
Ja, aber das ist auch natürlich so ein Satz, der ist schön, das ist so, wie sagt man, so eine schöne Anekdote.
Mhm.
Aber das bringt jetzt, also der ursprünglichen Geschichte oder wie es dazu kam, jetzt auch nicht weiter.
Ja.
Das ist halt neu in der aktuellen Ausgabe, also dieser kleine Hinweis. Und dann wären wir bei den Personen im Brief.
Ich habe recherchiert. Die erste erwähnte Person ist Susan Dagnall, die Adressatin des Briefes. Die heißt eigentlich gar nicht Susan, sondern Marjorie Kathleen Mary Dagnall.
Okay.
Aber man hat halt Susan zu ihr gesagt. Warum, weiß ich nicht. Das habe ich nicht rausgefunden. Vielleicht fand sie den Namen irgendwie schöner oder sie hat halt ausgesehen wie eine Susan und halt weniger wie eine Marjorie Kathleen. Sie
aussieht wie eine Karen?
Also auf jeden Fall, Susan Dagnall hat gelebt von 1910 bis 1952 und sie war eine Oxford-Absolventin, die bei Allen & Unwin gearbeitet hat, zunächst unentgeltlich und ehrenamtlich und man geht aber davon aus, dass sie dann später schon
Die Frage ist, ob man bei einem Verlag ehrenamtlich...
Ah, nicht ehrenamtlich, wie sagt man, unentgeltlich.
Unentgeltlich, ja, eher genau. So ein unbezahltes Praktika.
Ja, oder halt so... Ja, Ehrenamt kann man vielleicht schon sagen, weil sie macht es ja ehrenamtlich, wenn sie kein Geld bekommt. Das ist halt vielleicht nicht gemeinnützig. Wobei, wenn wir dafür den Hobbit bekommen, dann dient es ja schon dem Nutzen der Gemeinschaft. Ja.
Sie
hat da erstmal unentgeltlich gearbeitet und dann geht man aber davon aus, dass sie dann schon auch irgendwann fest angestellt war. Und sie hatte halt, also sie war für die Werbeabteilung zuständig und zu dem Zeitpunkt war sie sogar Leiterin der Werbeabteilung. Also ich gehe schon davon aus, dass das dann in der Festanstellung war und erledigte aber auch redaktionelle Aufgaben in dem Zusammenhang. Jetzt kommt ein bisschen Hintergrund zu der Entstehung des Hobbits oder nicht Entstehung des Hobbits, sondern wie der Hobbit zur Veröffentlichung kam. Ich hoffe, ich greife dir da jetzt nicht zu viel vorweg.
Doch.
Sie betreute, also Susan Dagnall betreute Elaine Griffiths. Hast du die Geschichte bei dir drin?
Ja, aber jetzt hast du sie schon angesprochen.
Okay, ja, du kannst es ja auch schneiden.
Nein, hier wird nichts geschnitten.
Gut, also in ihren redaktionellen Aufgaben betreute sie unter anderem Elaine Griffiths. Die, kommen wir auch noch gleich zu den erwähnten Personen, die saß an einer Überarbeitung einer Beowulf-Übersetzung, für die sie übrigens Tolkien vorgeschlagen hatte. Tolkien war nämlich eigentlich dafür angefragt worden von Allen & Unwin, also für eine akademische Arbeit. Der hat aber keine Zeit. Tolkien hat also Elaine Griffiths vorgeschlagen. Und die Susan Dagnall fährt jetzt nach Oxford, irgendwann im Frühjahr oder Sommer 1936, um sich mit Elaine zu treffen, um mit ihr über den Stand der Bearbeitung oder Überarbeitung dieser Beowulf-Übersetzung zu sprechen. Elaine war aber noch nicht fertig. Und schlägt ihr aber stattdessen vor, das Manuskript vom Hobbit mal zu lesen, das sie von Tolkien bekommen hat.
Ich bin zwar noch nicht fertig, aber lies einfach so lange das.
Genau. Und das ist total super und ich finde, das sollte veröffentlicht werden. Lies es mal, du arbeitest doch da bei so einem Verlag. So, und was passiert? Susan Dagnall liest das Manuskript, das noch nicht fertig war. Das endet dann irgendwie so kurz vor Smaugs Tod. Ist total überzeugt davon, dass das eine richtig tolle Kindergeschichte ist. Und überzeugt den erstmal Tolkien, es zu vollenden. Und schlägt es dann Allen & Unwin zur Publikation vor. So, die wird jetzt, also die Susan Dagnall wird ja direkt erwähnt. Die Elaine Griffiths wird jetzt im Prinzip nur durch uns erwähnt. Aber ich finde, die ist halt total wichtig in dem Zusammenhang. Die heißt eigentlich Mary Elaine Griffiths, hat gelebt.
Wieso soll man auch immer seinen richtigen Namen verwenden?
Naja, es ist ja ihr Zweitname Elaine, das war halt dann vielleicht ihr Rufname. Die hat auf jeden Fall gelebt von 1909 bis 1996. Und war Studentin zunächst in Oxford und wurde bei ihrer Dissertation von J.R.R. Tolkien betreut. Sie hat nämlich Englisch studiert und wurde dann auch später eine enge Freundin von Tolkien und seiner Familie und war so, also sie gilt so als eine der Vertrauten von Tolkien. Irgendwie in diesem Zusammenhang, dass sie da halt von ihm betreut wird und sie sich halt gut verstehen, hat sie halt das Manuskript halt von Tolkien, also vom Hobbit in die Finger bekommen und ist eben überzeugt davon, dass das halt was ganz Tolles ist und gibt das dann an Susan Dagnall weiter. Was auch noch sehr spannend ist, Tolkien nannte Elaine, die selber wohl gar nicht mal so groß gewachsen war, in einer Widmung in einer Ausgabe des Herrn der Ringe, das später zur Versteigerung kommt, die Königin der Hobbits, Queen of the Hobbits. Also total nett, da siehst du ja auch schon, dass die halt eine sehr enge Freundschaft gehabt haben müssen, weil in der Widmung heißt dann halt noch für a very old friend. So, also richtig nett.
Ja.
Genau.
Gelebt hat sie von 1909 bis 1996 und ist damit 87 Jahre, wenn ich mich nicht komplett verrechnet habe, geworden.
Ja, und Susan Dagnall leider nur 42, die ist ein paar Jahre nach ihrer Hochzeit bei einem Autounfall gestorben. Ja, und wie geht's dann weiter mit dem Beowulf, mit der Übersetzung, dass Elaine Griffiths eigentlich machen sollte? Das hat sie nicht vollendet. Stattdessen ist es dann weitergewandert zu C.L. Rand, Charles Leslie Rand, den wir in Brief Nummer 8b schon mal erwähnt hatten, den Nachfolger von Tolkien auf dem Rawlinson und Bosworth Lehrstuhl. Und der hat dann letztendlich das Projekt zur Überarbeitung dieser Übersetzung abgeschlossen. Also hier auch nochmal eine schon mal erwähnte Person. Dann haben wir noch drei Personen, die nicht im Brief erwähnt werden, aber in der Einleitung von Carpenter zu dem Brief erwähnt werden. Und das ist einmal C.L. Lewis, Cliff Staples Lewis. Der wird in dem Zusammenhang erwähnt, dass er halt das Manuskript halt auch zu einem bestimmten Zeitpunkt schon bekommen hat von Tolkien. C.S. Lewis muss man wahrscheinlich nicht unbedingt erläutern, aber das dachten wir uns ja schon mal im allerersten Brief, also mache ich es trotzdem. Der wurde privat Jack genannt, lebte von 1898 bis 1963, war irischer Literaturwissenschaftler und Schriftsteller und ich denke mal, zu seinen bekanntesten Werken zählt auf jeden Fall die Chroniken von Narnia-Reihe. Der war auch Mitglied der Inklings und ein sehr enger Freund von Tolkien. Genau, das zu C.S. Lewis, der da erwähnt wird.
Gut, dann übernehme ich mal und jetzt geht's mich in den Verlagsbereich. Erwähnt wird Stanley Unwin, 1884 bis 1968. Er war der Verleger und Gründer des Verlagshaus George Allen and Unwin Limited, das unter anderem die Werke von J.R.R. Tolkien veröffentlicht hat. Und nach dem großen Erfolg des Hobbits ermutete Stanley Unwin Tolkien, eine Fortsetzung zu schreiben, die aus der dann schließlich der Herr der Ringe wurde. Und wenn das schon der Verlag Allen and Unwin heißt, dann brauchen wir natürlich auch noch. Ah, nee, das, du hast gar nicht. Du, George Allen hast du gar nicht gesagt.
Nee. Unwin. Das ist nämlich auch so eine Geschichte. Ich weiß gar nicht, inwiefern man sagen kann, dass er der Gründer des Verlagshauses war, weil George Allen gab es eben schon als Verlag und er hat den dann übernommen und dann noch später seinen Unwin noch hinzugefügt. Aber das Verlagshaus George Allen and Unwin hat er halt definitiv begründet, indem er es übernommen hat.
Und dann kommen wir noch zu seinem Sohn. Den hatten wir ja schon in der neuen Ausgabe. Rainer Unwin, der 1925 geboren wurde und das Jahr 2000 noch erlebt hat, war, wie bereits gesagt, der Sohn des Verlegers Stanley Unwin. Er erhielt im Alter von 10 Jahren die Aufgabe, den Hobbit zu lesen, weil Stanley Unwin der Ansicht war, Kinderbücher müssen Kinder gefallen und hat dafür, ich glaube, es war 1 Schilling bekommen. Mhm. Ich habe jetzt leider nicht auf der Uhr, was 1 Schilling heute wert war, weil ich nicht wusste, dass du Rainer Unwin mit ins Boot holst.
Es war auf jeden Fall mehr, als er sonst Taschengeld bekommen hat. So viel habe ich im großen Hobbit-Buch gelesen.
Sehr schön. Ihm hat das Buch gut gefallen und er war der Ansicht, dass es Kinder im Alter von 5 bis 9 Jahren gefallen wird. Daraufhin nahm Allen and Unwin das Manuskript an und Tolkiens erstes nicht-akademische Werk erschien in diesem Verlag und wurde ein großer Erfolg.
Ich fand es auch so nett. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich das im großen Hobbit-Buch gelesen habe oder wo. Das müsste ich jetzt tatsächlich raussuchen. Also auf jeden Fall jetzt im Rahmen meiner Recherche für diese Briefe-Folge. Und da wurde auch irgendwie so erwähnt, mit der Überzeugung eines 10-Jährigen empfahl er es für Leser zwischen 5 und 9 Jahren, weil er ist ja schon älter. Das fand ich halt irgendwie so nett, weil man sich das halt so richtig gut vorstellen kann.
Von 5 bis 9, weil er war ja 10.
Genau.
Ja.
Ja. Aber er hat es halt nicht für 10-Jährige oder halt gar noch Ältere, sondern halt eher Jüngere, weil er selber war ja 10. Ja, das fand ich irgendwie süß. Okay, das waren die erwähnten Personen.
Jawohl. Kommen wir zur hysterischen Einordnung.
Mhm. Viel ist es ja nicht. Es sind ja nur 2,5 Monate. Also ich habe jetzt einfach mal den Zeitraum Oktober 36 bis Januar, also Anfang Januar 37. Das müsste sich ja dann ungefähr mit dem auch decken, was du rausgesucht hattest, oder?
Schauen wir mal. Also mein erster Eintrag ist vom 21. Oktober.
Mhm, das ist gut. Ja, meiner ist einfach Oktober.
Okay.
Da haben wir den Spanischen Bürgerkrieg, die Belagerung von Madrid durch Francos Truppen startet und wird sich hinziehen bis März 1939. Einfach noch kurz dazu, dann ist das Thema auch für diese Folge erledigt. Im November 1936 findet dann auch die Schlacht von Madrid statt, also im Zusammenhang mit der Belagerung der Stadt.
wird es dann gleich den Dezember auch noch, weil es müsste auch nur noch ein Eintrag bei dir sein. Dann
nee, ich habe dann nochmal Oktober, nochmal November und nochmal Dezember.
Und dann macht er es in Oktober erstmal fertig.
Ja, okay, dann haben wir im Oktober noch, dass sich Italien und das Deutsche Reich vertraglich verbünden. Und im November haben wir dann Japan und das Deutsche Reich mit dem Anti-Kom-Intern-Pakt, also wo es eben darum geht, dass die kommunistische Internationale bekämpft wird. Im Dezember wird die Hitlerjugend per Gesetz zur Staatsjugend deklariert. Und wenn wir dann noch nach England schauen, was ja für uns eigentlich so fast die Hauptgeschichte ist, dann haben wir am 10. Dezember ein einschneidendes Ereignis. Und zwar dankt König Edward VIII. Ab, weil er sich zu seiner Beziehung zu der Wallis Simpson bekennt.
Das war eine Nicht-Adlige, oder?
Genau, eine bürgerliche Frau und sie war auch schon geschieden. Also das war doppelt schlecht. Er wollte aber halt sehr gerne mit ihr zusammen sein und hat dafür dann aber halt seine Königswürde sozusagen abgelegt. Also er hat abgedankt als König und dann ist sein Bruder Albert nachgerückt. Der besteigt dann den Thron als George VI.
Und George ändert er seinen Namen, wenn er den Thron besteigt?
Ja, du kriegst immer einen Königsnamen. Ah. Genau. Oder du kannst halt deinen Namen also beibehalten, so wie Charles zum Beispiel, der aktuelle König. Ist ja dann Charles III. Und ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, wenn William mal König wird, würde der seinen Namen auch behalten, weil Charles und William sind halt schon so Königsnamen. Aber ein König Albert, ist ein bisschen schwierig, weil es halt eigentlich Albert halt auch ein deutscher Name ist. Vielleicht hängt das damit zusammen. Okay. Gut, die Geschichte des Hauses Windsor und ist eine komplizierte Sache, was Deutschland angeht. Auf jeden Fall ist sein Königsname George VI. Und George VI. Ist der Vater von Queen Elizabeth II. Also da gehen wir jetzt schon so auch in unsere Lebensgeschichte so ein bisschen mit rein oder das, was wir so miterleben durften. Das passiert also und hat auch Auswirkungen in Oxford, weil am 14. Dezember um 12 Uhr gibt es die Proklamation des neuen Königs. Das wird ja per Radio übertragen. Und da kamen dann die Oxforder im Sheldonian Theatre zusammen.
Radio, ich dachte, die sind tatsächlich noch Briten. Also war das jetzt nicht bei Charles auch, dass die wirklich noch Boten, beim Tod der Königin, das Boten durchs ganze Land, um zu proklamieren, dass die Königin tot ist?
Das stimmt. Da hast du völlig recht. Das war vielleicht gar nicht per Radio, sondern tatsächlich durch eine echte Person. Ich bin jetzt einfach, ja, weil in dieser Zeit und gerade halt auch bei diesen Königen der Radio nachher so eine große Rolle spielen wird.
Aber nachher.
Ja, aber deswegen bin ich davon ausgegangen, aber lustig. Ja, doch, kann sehr gut sein.
Ich glaube, die Proklamation ist ja das, worüber wir uns auch lustig gemacht haben, also nicht wir, sondern wo man England belächelt hat, dass nachdem die Königin tot war, noch wirklich Menschen durchs Land gezogen sind, um den Tod der Königin zu proklamieren.
Genau. Okay, bisschen peinlich. Ich oute mich jetzt mal nicht als Historikerin. Auf jeden Fall wird im Sheldonian Theatre diese Proklamation des neuen Königs ausgerufen. Und später gibt es dann in der St. Mary's Church in Oxford dann noch die Proklamation durch die Stadtbehörden. Also das sind dann tatsächlich Menschen. Und um daran teilnehmen zu können, werden alle Vorlesungen, die in diese Zeit reinfallen, halt abgesagt, damit eben alle da auch hingehen können und daran teilnehmen können.
Ja, und zwar gehen sie in die St. Mary's Church.
Ja, das habe ich gerade gesagt.
Ja, ich denke nur gerade laut, ob ich weiß, welche Kirche in Oxford das ist.
Ja,
weißt du. Die direkt am Christ Church?
Am Christchurch, nein, das ist die direkt im Prinzip hinter der, das ist im Prinzip die mit der Seitentür, durch die C.S. Lewis, den wir jetzt auch schon eingeführt haben, als Persönlichkeit raustritt eines Abends und dann diese Faunentür sieht oder diese Tür mit den Faunen links und rechts und daneben inspiriert wird. Und die Laterne auch ganz wichtig. Das ist übrigens die bis heute noch älteste die älteste noch laufende Laterne in. Also sie läuft ja nicht. Im Betrieb befindliche Laterne von Oxford. Danke.
Das müsste die High Street sein, ne?
Ja, nein, High Street. High Street ist die bei Dings. Also doch, die St. Mary's Church ist an der High Street. Genau. Und hinter ihr ist ja dann die Radcliffe Camera. Und auf dem Turm der St. Mary's Church waren wir beim vorletzten Oxford-Besuch. Man hat da einen richtig tollen Ausblick über die Stadt.
Ja, kostet zwar einen Pfund oder drei, keine Ahnung, lohnt sich aber.
Ja, und vor allem kommt das Geld dem Kirchenerhalt zugute. Also das ist jetzt nicht einfach nur so, sondern das wird halt direkt auch für etwas verwendet, was halt, finde ich, schon sehr gut ist.
Gut.
Ich habe dann eigentlich nur noch einen kleinen Eintrag vom Januar. Vom 1. Januar, den ich noch interessant fand, der allerdings jetzt nicht so in dem Zusammenhang mit Tolkien steht, aber dann bin ich nämlich mit meinem Teil auch durch. Am 1. Januar wird im Deutschen Reich die Verwendung von Edelstahl zu etwas anderem als der Rüstungsindustrie verboten. Man darf jetzt also als aus Edelstahl, also Edelstahl nur noch zur Rüstung verwenden. Das fand ich schon 1937 ganz schön krass. Das war's von meiner Seite mit der globalen.
Gut, dann schauen wir mal auf Tolkiens, was in Tolkiens Kosmos passiert hat. Und zwar vom 21. Oktober bis 2. November 1936 bekommt die Kinderbuchautorin Rose Feelman, die auch als freie Rezensentin für Allen and Unwin tätig ist, das Typuskript des Hobbits zum Lesen. Dann habe ich es mit aufgenommen.
Was sagt sie dazu?
Das steht da nicht.
Es wäre noch interessant, was eine Kinderbuchautorin. Aber wahrscheinlich wird sie es nicht komplett zerrissen haben, sonst wäre es ja wahrscheinlich von da schon nicht weitergegangen.
So, am 30. Oktober 1936 nimmt Tolkien mal wieder an einer Sitzung des Vorstandes der englischen Fakultät teil. Und wir hatten es, glaube ich, schon mal erwähnt, er wird erneut in Bewerbungsausschuss gewählt und es wird im Prinzip auch gleich beschlossen, dass der ständige Ausschuss für Bewerbung am Donnerstag vor dem Vorstandssitzung um 15.30 Uhr tagen soll. Und Rainer Unwin, wir hatten es gerade angesprochen, aber jetzt haben wir auch das Datum dazu, am 30. Oktober schrieb Rainer Unwin eine positive Rezension von der Hobbit.
Die ist übrigens im großen Hobbit-Buch abgedruckt.
Ah, sehr schön.
Ist auch sehr nett.
Am 25. November geht es dann mal wieder in den wissenschaftlichen Bereich bei Tolkien. Und zwar hält er die Sir Israel Gallantry Memorial Lecture, und zwar Beowulf, The Monsters and the Critics, vor der Britischen Akademie in London. Und setzt damit einen neuen Standard in der Beowulf-Kritik.
Ja, das ist wirklich, also ich weiß nicht, ob das Menschen, die sich nicht sprachwissenschaftlich irgendwie befassen mit dem Thema, überhaupt klar ist, was Tolkien mit Beowulf und auch mit diesem Essay ausgelöst hat. Also das ist bis heute ist das Standardwerk, wenn du dich mit Beowulf befasst, dann kommst du an Tolkien eigentlich nicht vorbei. Also selbst wenn du dich nicht für seine Fantasy-Literatur halt interessierst, spätestens da stolperst du über seinen Namen.
Und jetzt kommen wir zu etwas, was mich dann auch nachher, jetzt will ich zwar das Fazit noch nicht vorweggreifen, aber doch überrascht hat, dass erst dieser Brief drin kommt. Mhm. Weil am 28. November, hattest du ja schon gesagt, besucht Suzanne Tolkien in Oxford und sie sprechen über den Hobbit, die Karten etc. pp. Und stehen seitdem eigentlich im regen Briefaustausch. Mhm.
Und trotzdem ist das der erste Brief an Susan Degner, der hier abgedruckt ist, ne?
Ja.
Ja, habe ich mich auch gefragt.
Möglicherweise übergibt Tolkien zu diesem Zeitpunkt 5 Karten, der in den Hobbit aufgenommen werden sollen. Nämlich der Susan Dangle mit. Und zwar sind das, mal schauen, ob du von richtig lagst.
Ja.
Es sind Thors Karte, die bei der ersten Erwähnung im Kapitel 1 oder bei einer späteren Erwähnung im Kapitel 3 eingefügt werden soll, mit ihren Mondbuchstaben, die so auf der Rückseite des Blattes gedruckt sind, dass sie sichtbar sind, wenn man sie gegen das Licht hält.
Oh, das wäre ja cool gewesen.
Wilderland, eine allgemeine Karte der Länder, in denen die Geschichte spielt, und kleinere Karten des Landes zwischen den Nebel, Bergen und im Düsterwald, das Gebiet östlich des Düsterwalds bis östlich des Flusses Laufund und Langensees in Kombination mit einer Ansicht des einsamen Berges.
War das dann wahrscheinlich die eine Karte, die ich gerade rausgesucht hatte?
Ja.
Aber auch sehr nett von dir, dass du mich erstmal suchen lässt und dabei da schon die Aufschlüsselung hast, welche Karten da abgedruckt sind.
Du hast es, sonst hätte ich es ja jetzt gemacht. Am 2. Dezember schickt Stanley Unwin Tolkien ein unterzeichnetes Vertragsduplikat für das Manuskript der Hobbit. Und dies ist allgemein bekanntlich der letzte Schritt im Prozess der Annahme eines Werkes zur Veröffentlichung. Mhm. Um es mal richtig schön im Juristendeutsch
voll gut
zu sagen. Am 8. Dezember, 6 Tage später, schreibt Tolkien wieder ein Brief an Suzanne. Und sie hat ihm wohl im Vorfeld Sachen geschickt, die er nochmal Korrektur lesen sollte. Unter anderem so Sternschmuck am Anfang des Kapitels, das was Tolkien überhaupt nicht zugesagt hat. Und er fügt noch ein paar. Und er fügt einen Absatz bei, der das Buch wie gewünscht beschreibt. Also gehe ich davon aus, dass er so eine, was ist so ein Klappentext-Inlay.
Das kann ich dir tatsächlich vorlesen. Das habe ich da.
Sehr schön, machen wir gleich. Und ein Alternativtext von C.S. Lewis, den wir auch schon, also auch Lewis hatte sich einen Text überlegt, dann schiebt den doch mal eben dazwischen.
Moment, muss es nur eben finden. Und zwar bittet sie ihn ja irgendwie, wenn ich es richtig abgespeichert habe, nee, halt, falsches Buch. So, aber das Schöne an dieser Bibliothek ist ja, es ist ja alles da. Und zwar bittet ihn Susan Degner, wenn ich es richtig abgespeichert habe, weil sie ja in der Werbeabteilung arbeitet, gab es damals halt auch schon so Verlagskataloge oder so Verlagsvorschau. Und dafür bittet sie ihn halt um ein paar Zeilen, um halt selbst sein Buch zu beschreiben.
Ja, musste ich ja auch seinerzeit.
Genau. Und das ist halt nicht nur in diese Verlagsvorschau, die ich übrigens so gerne mal, also ich habe noch nichts gefunden, ob es die noch irgendwo gibt oder ob die irgendjemand hat. Aber ich würde da so gerne mal reinschauen. Auf jeden Fall wurde die dann nicht nur da abgedruckt, sondern sie haben sie auch auf das, also sozusagen als Klappentext, als genau. Inhaltsangabe verwendet. So, jetzt muss ich es nur eben finden. Ich hatte mir sogar schon das Lesezeichen reingemacht. Aber gut, jetzt habe ich es gefunden. Also, und zwar ist das Ganze im großen Hobbit-Buch zu finden, von Douglas A. Anderson rausgegeben. Große Empfehlung.
Und von Lisa Kuppler übersetzt und mit einem deutschen Eigenheit ergänzt, wie der Hobbit nach Deutschland kam. Das gibt's also nur in diesem Buch.
Ja, und das ist auch richtig, richtig wertvoll, weil hier steht im Prinzip alles drin, was du zum Hobbit jemals wissen musst, meiner Meinung nach jedenfalls. Und es sind, wie gesagt, tolle Sachen abgedruckt, nämlich unter anderem Rainer Unwins Lesergutachten vom Hobbit. Und hier später sind dann auch die, wie sagt man so, die Buchankündigungen in der Zeitung, die ist dann auch hier abgedruckt, die jetzt Anzeige.
Jetzt spannen uns nicht auf die Folter. Was hat Tolkien über sein eigenes Werk geschrieben?
Okay, Tolkien schreibt, Zitat ist die deutsche übersetzte Version, Zitat, wenn euch etwas an Reisen hin und zurück liegt, Fahrten hinaus aus der bequemen Welt im Westen, über die Grenze zur Wildnis hinweg und wieder heim. Wenn ihr euch für einen bescheidenen Helden interessiert, der mit ein bisschen Weisheit, ein wenig Mut und einer großen Portion Glück gesegnet ist, dann findet ihr hier den Bericht über eine solche Fahrt und über solch einen Reisenden. Das Abenteuer spielt in längst vergangenen Zeiten, irgendwann zwischen dem Zeitalter der Elben und der Herrschaft der Menschen, als die berühmten Bäume des Düsterwalds noch standen und in den Bergen überall Gefahr lauerte. Folgt ihr den Pfaden des kleinen Reisenden, dann werdet ihr unterwegs, genau wie er. Und falls ihr diese Dinge nicht schon alle kennt, viel über Trolle erfahren, über Orks, Drachen und Elben. Ihr werdet einige Einblicke bekommen in die Geschichte und die politischen Machenschaften eines vernachlässigten, aber wichtigen Zeitalters. Denn Herr Bilbo Beutlin besuchte auf seinen Reisen einige berühmte Persönlichkeiten. Er sprach mit einem Drachen, Smaug, dem Prächtigen, und er war, wenn auch nicht gerade freiwillig, bei der Schlacht der Fünf Heere zugegen. Das alles ist umso bemerkenswerter, als er ein Hobbit war. Bisher fanden Hobbits weder in der Geschichtsschreibung noch in Legenden Erwähnung, was vielleicht daran liegt, dass sie im Allgemeinen ihre behaglichen Höhlen einem Abenteuer vorziehen. Doch mit diesem Bericht, der auf den persönlichen Erinnerungen des Herrn Beutlin beruht und von dem einen aufregenden Jahr in seinem ansonsten ruhigen Leben handelt, bekommt ihr eine recht gute Vorstellung vom bewundernswerten Völkchen der Hobbits. Sie sind, so heißt es, heutzutage nur noch selten anzutreffen. Sie mögen keinen Lärm. Zitat Ende.
Sehr cool.
Das ist cool, oder? Ich fand das so schön. Ich krieg gerade schon wieder Gänsehaut. Und also ganz ehrlich, hätte ich das als Kind oder als Jugendlicher oder ja, ganz ehrlich, auch als Erwachsener, hätte ich das irgendwann so mal in irgendeiner Zeitung oder sonst wo gelesen, ich hätte mir sofort das Buch geholt. Ich würde sofort wissen wollen, was da jetzt alles genau passiert. Das ist schon sehr, sehr schön geschrieben.
Und schön, dass solche Sachen noch alle auffindbar sind, was natürlich auch eigentlich nur mit dem Erfolg dann auch nachher vom Herrn der Ringe zu erklären ist. Wenn das Buch jetzt nur mittelmäßig geworden wäre und es keine Fortsetzung gegeben hätte, weiß ich nicht, ob wir die Fülle an Informationen zu Tolkien gehabt hätten. Aber wir schweifen komplett ab.
Finde ich aber nicht schlimm. Ich finde es ein schönes Abschweifen.
Ja, aber wir haben ja noch ein paar andere Sachen,
ja,
auf die ich gerne eingehen möchte. Und zwar 2 Tage später kommt die Antwort von Suzanne als Brief. Das Tolkien, und darum meinte ich nämlich auch vorhin, es geht nicht um Tolkiens Art, wie er zeichnet. Mhm. Also ne, deine Interpretation zu dem Geschriebenen im Sinne von, er traut seinem eigenen Können nicht.
Ja.
Sondern am 10. Dezember schreibt sie, sie enthält, also dass Tolkien diese Karten neu zeichnen muss.
Mhm.
Sie enthalten zu viel Farbe und Schattierung und würden eine Reproduktion in aufwendigerem Rasterverfahren erfordern.
Mhm.
Außerdem schlägt Dagnall vor, Troas Karte und Wilderland als Vorsatzpapier in Rot und Blau oder in 2 anderen Farben zu drucken, also auch nur noch 2-farbig.
Mhm.
Und die anderen 3 Karten mit dem Text in einer einzigen Farbe zu drucken. Außerdem fragt sie, ob diese Mondrunen auf Troas Karte wichtig sind. Dass sie schwer zu reproduzieren sein werden. Sie hat die Produktionsabteilung von Alan and Unwin angewiesen, mit dem Satz vom Hobbit zu beginnen.
Mhm.
Und Tolkien Korrekturfahren vorzulegen. Sie müsse jedoch wissen, wo die 3 kleineren Karten platziert werden sollen. Und das, was Tolkien angemäkelt hatte in dem Brief 2 Tagen zuvor mit den Sternen, wird entfernt.
Mhm.
Aber da sieht man, dass er sich ja im Prinzip, und das ist vom 10. Dezember, der nächste Brief ist vom 4. Januar.
Ja.
Weshalb Tolkien sich nicht auf sein, wie du gesagt hast, mangelndes.
Da hast du recht.
Sondern dass es er einfach sagt, ey, ich kenne mich da nicht aus.
Ja. Das müsst ihr mir sagen. Ich bin da kein Experte. Ja.
Ja.
Ich hoffe, so passt es jetzt nach dem, was du mir gesagt hast, aber kein Garant. Ja, das ergibt auch echt Sinn.
Und dann können wir eigentlich keinen Jahreswechsel machen ohne den Briefen vom Weihnachtsmann.
Obwohl sie alle krank waren. Ich finde das schon schön, dass es in dem Jahr trotzdem einen Brief gab.
Ja, weil Tolkien sich ja erst am 31. erkältet hat. Also erst nachdem alle durch waren. Also wir haben es auch, glaube ich, nicht gesagt, einer der Kids hat die Erkältung aus der Schule mitgebracht.
Genau.
Und hat dann reihum angesteckt und am 31. Dezember hat es Tolkien als letztes erwischt. Der Brief ist vom 23. Dezember oder auf dem 23. Dezember datiert und er wird nur an Christoph von Priscilla geschickt. Und er entschuldigt sich, also der Weihnachtsmann natürlich, entschuldigt sich, dass er keinen langen Brief schicken kann, hofft aber. Und diesem Brief lag natürlich auch ein Bild bei. Und es zeigt unter anderem, wie der Polarbär in der Badewanne liegt und im Prinzip den Wasserhahn hat offen gelassen.
Oh.
Und so halt das ganze Wasser runtergelaufen ist, weil er dann in der Badewanne eingeschlafen ist, als er es aufgemacht hat. Er zeigt Nordpol und die Nordlichter und den Eisbären in der Badewanne. Wasser, das durch die Decke strömt.
Oh.
Und ja, es liegt sogar ein Bild einer Kopie eines Kobold-Alphabets bei. Also wieder sehr, sehr künstlerisch tätig.
Ja, verstehe.
Ein kurzer Text. Und das war es dann jetzt zumindest, was so in Tolkiens Universum sich gedreht hat. Und damit können wir eigentlich schon zum Fazit des Briefes kommen. Und ich habe es ja gerade schon angedeutet. Ich verstehe nicht, warum dieser Brief genommen wird. Weil dieser Brief meiner Meinung nach ohne das Wissen der anderen Briefe und Thematiken ein komplett falsches Bild vermittelt. Und ich hätte es bewusst nicht aufgelöst, als du es gesprochen hast, weil du hast den Brief gelesen und du fandest ja, dass Tolkien Selbstzweifel hatte. Also, nicht Selbstzweifel, aber so.
Ja, so halt so sein Licht unter den Scheffel stellt, so kam es mir halt vor.
So, und das ist ja etwas, das ich beim Lesen auch gehabt hätte.
Ja.
Aber mit den Infos, dass da halt einfach schon einen Monat Korrespondenz stattgefunden hat.
Ja.
Wo es halt im letzten Brief auch explizit um die Reproduktion Tolkiens Bilder geht, finde ich es verwerflich, dass das nicht in der Einleitung steht.
Mhm. Obwohl ja so viel schon in der Einleitung zu finden ist, ne? Und das wäre ja, mein Gott, das wäre mit einem Satz getan. Also
aber
zu schreiben, dass sie ja schon in regem Austausch sind und es um die Reproduktion von Bildern geht und so weiter, das hätte ja völlig gereicht.
Ja, aber Carpenter verweist viel zu gerne auf sich selbst und seine Biografie.
Ja.
Vergleiche Nummer, oder auf den Briefvergleiche Nummer 163, 257, 294 oder in der Biografie Seite 206 folgende.
Ey, bei mir ist es Biografie Seite 180.
Du hast wahrscheinlich Englisch.
Ja. Aber ich glaube halt, also zum einen ist es eh diese ganze, einmal, wie entsteht der Hobbit als Geschichte, ist so ein großes Thema. Dann, wie kommt der Hobbit zur Veröffentlichung, ist
ganz ein kurz, ich muss, Thema. Ich muss eben kurz eingrätschen, weil ich habe mir das nochmal durchgelesen. Weitere Briefe bis zu dem folgenden sind nicht erhalten. Und der Satz davor ist, Zitat, am 3. Oktober 1936 schickte Tolkien das fertiggestellte Typoskript an Allen & Unwin. Stanley Unwin, der Gründer und Leiter des Verlags, antwortete am 5. Oktober, man werde das Buch einer sofortigen und sorgfältigen Prüfung unterziehen. Weitere Briefe bis zu dem folgenden sind nicht erhalten. Zitat Ende.
Das ist jetzt spannend. Ich habe jetzt gerade mitgelesen in der englischen Ausgabe und nach dem umgehende Prüfung und so weiter Satz folgt hier, am 30. Oktober liest Stanleys Sohn Rainer den Hobbit zehnjährig, bla 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 bla.
Ja, das ist ja das, was wir festgestellt hatten, dass der Satz ja hier eh generell fehlt.
Ja, aber hier fehlt zum Beispiel halt dann, ich lese es gerade nochmal, also ich versuche es gerade mich quer zu lesen, aber bei dir ist auch da so ein Satz, dass weitere Briefe nicht erhalten sind.
Ja, hast du denn die alte englische Ausgabe?
Nein, das hier ist die neue. Achso, ja, die habe ich, die ist im Regal. Die ist da ganz oben. Unter den links davon, da müsste irgendwo Letters.
Das ist sehr interessant, weil ich habe dir jetzt gerade das englische Alte genommen. Ja. Und hier steht, Zitat, no further correspondence service until the following letter, Zitat Ende.
Survives, oder?
Ja.
Ja.
Und dann folgt noch ein Satz, den es auch im Deutschen gibt.
Ja, und wo steht das? Zwischen was und was?
Das ist der drittletzte Satz, der zweitletzte Satz.
Spannend.
Ja, wahrscheinlich, weil man einfach mittlerweile weiß, dass noch andere Briefe erhalten sind. Hat man
aber vielleicht sind ja die Susan-Briefe nicht erhalten. Das kann ja sein, dass es die einfach nicht mehr gibt. Dass wir das halt wissen aus dies und das und jenes oder dass es hier und da vielleicht bei Carpenter in der Biografie irgendwie auftaucht.
Also meine Infos sind ja Skull und Hammond.
Ja.
Die Originalbriefe kamen raus.
77, glaube ich.
So, da hat man wahrscheinlich Tolkiens Erbe noch gar nicht komplett durch.
Ja.
Ach, in England steht das, glaube ich, immer hinten, ne?
Nee, eigentlich nicht.
Das ist 2006, aber ich möchte 81.
Ach, dann war 77 das Silmarillion.
Damals war noch nicht bekannt, dass die anderen Briefe ebenfalls erhalten sind.
Mhm.
Mittlerweile, also gibt es hier noch eine Änderung.
Ja.
In den beiden Sachen.
Ja.
Dass dieser Satz, es gab keine.
Ja.
Gelöscht wurde, dafür wurde im Englischen eingetragen, Allen and Unwin,
Rainer Unwin.
Rainer Unwin.
Ja.
Und der Satz, dass keine weiteren Korrespondenzen.
Ja, ist rausgeflogen.
Und das erklärt natürlich auch, warum hier überhaupt gar nicht drauf eingegangen werden kann.
Ja.
Weil wenn zum Zeitpunkt des Buches 81.
Ja.
Die weitere Korrespondenz nicht bekannt ist.
Klar, dann ist das halt alles, was du noch hast. Und dann nimmst du das natürlich halt mit rein und druckst es ab, weil es belegt ja ne, diese Vorpublikationsgeschichte. Und das ist ja schon sehr spannend. Also ich fand das schon dann
natürlich.
Halt total cool, dann zu schauen, okay, habe ich das aufgelöst? Welche Bilder das sind? Nee, ne? Ich habe noch was vergessen. Und zwar hat er ja auch diese Amateur-Illustration, was er schreibt im Brief. Also jetzt hier im neuner Brief. Brief Nummer 9, da schreibt er ja, er hat die, soweit er in der Lage war, ein oder zwei von den Amateurillustrationen, die er mitgeschickt hat, nochmal neu gemalt. Und ich habe, oder gezeichnet, und ich habe eben durch das große Hobbit-Buch rausgefunden, welche Bilder das sind. Und zwar sind das vier Stück, die er da mitschickt. The Elven King's Gate, das Tor des Elbenkönigs, Lake Town, Seestadt, The Front Gate, die Vordertür und Mirkwood, Düsterwald. Also das sind ja lauter Bilder, die wir kennen und die ja auch in der Kunst des Hobbit und so abgedruckt sind und natürlich auch in den Hobbit-Ausgaben, die wir inzwischen haben mit Tolkiens Illustrationen. Ja, aber auch
das ist sehr faszinierend.
Ja.
Dass ja einfach still und heimlich Sachen gelöscht wurden, weil sie einfach mittlerweile überholt sind.
Ohne das zu kommentieren oder so, das ist doch echt krass. Ich habe jetzt Lust, einen Leserbrief zu schreiben. Ja, also ich meine, man kriegt es ja raus. Aber dann, also ich meine, allein das, was wir jetzt hier gerade machen, ist ja ein Prozess. Wir haben jetzt gerade das Glück oder alle anderen haben jetzt das Glück, dass wir halt die Mikrofone mitlaufen lassen und das halt jetzt in der Sendung passiert. Aber das sind ja Sachen, da kommst du ja von alleine gar nicht drauf. Ist halt auch die Frage, ist das wichtig?
Naja, also es ist ja schon wichtig, dahingehend, dass ich bei meinem Standpunkt bleibe. dass der Brief, so wie er abgedruckt ist, oder das Hintergrundwissen ein falsches Bild zeichnen kann. Mittlerweile, also dahingehend ist es schon entscheidend, ob ich davon ausgehe, dass Tolkien sein Licht unter den Scheffel stellt oder gar Selbstzweifel hat. Oder ob er halt einfach nur sagt, ey, sorry Leute, aber hier mit Computern, Reproduktion, keine Ahnung, alles neumodischer Kreis, TikTok kenne ich nicht, brauche ich nicht. Bin ich zu alt für so einen Scheiß?
Ja.
Das ist ja schon qua Mensch ein...
Mich hat es nämlich auch gewundert, weil ich hatte Tolkien jetzt eigentlich nicht so abgespeichert, dass er jetzt irgendwie von seiner Kunst nicht überzeugt wäre. Also ich glaube jetzt nicht, dass er davon ausgegangen ist oder dass ich glaube schon, dass er sich wundern würde, wenn wir ihn jetzt halt so als Ausnahmekünstler irgendwie hinstellen, dass er das vielleicht seltsam fände, weil er hat ja einfach nur so zum eigenen Amüsement gezeichnet. Aber wenn er davon nicht wenigstens ein bisschen überzeugt wäre, dann hätte er das ja auch dem Verlag nicht angeboten. Dann hätte er denen ja gar nicht gesagt, dass er da irgendwie Illustrationen dazu angefertigt hat. Also irgendwas muss ihn ja dazu bewogen haben, der Susan halt die Sachen gezeigt oder gegeben zu haben, die sie dann halt irgendwie zur Veröffentlichung mitgenommen
hat. Ich sage ja einfach nur, und darum finde ich, ist es schon, gut, dem 81er Buch werfe ich nichts vor, wenn einfach diese Briefe bis dato nicht bekannt sind.
Ja.
Aber wenn man sie 2024 ja sogar die Mühe macht, diesen Satz rauszunehmen.
23, aber ja.
Stimmt, November. 23. diesen Satz rauszunehmen und einen anderen einzufügen.
Ja.
Und nicht darauf einzugehen mit dem Hinweis, dass es mittlerweile halt weitere Briefe sehr wohl. Und da hätte man ja durchaus eine Referenz auf The Chronology reinschmeißen können.
Von Skull Hammond, ne, meinst du?
Ja. Ich glaube nicht, dass das den Kohl fett gemacht hätte.
Das glaube ich auch nicht. Ich schaue mal gerade beim Tolkien Guide. Bei Jeremy Edmonds gibt's ja, der hatte ja eine Aufstellung gemacht, was in welchem Brief neu ist, welcher neu dazugekommen ist und so weiter.
Ja.
Da wollte ich jetzt gerade mal reinschauen. Ha, da taucht 9 gar nicht auf als New Material oder dass da sich etwas geändert hätte. Vielleicht bezieht er sich halt wirklich rein auf die Briefe und nicht auf die Einordnung, weil im Brief hat sich ja nichts geändert.
Ja, praktisch. Kann natürlich sein.
Warte, ich schau nochmal später. Ja. Findet sich weiter nichts. Ich hatte es auch beim Tolkien Gateway nochmal geschaut, weil die haben ja auch für jeden Brief eine eigene Seite. Und da gibt es auch eine Seite natürlich dann oder einen Eintrag zu Brief Nummer 9. Und der wurde aber zuletzt aktualisiert am 11. September 23, also noch bevor die neue Edition rausgekommen ist. Das heißt, die hätten das auch noch gar nicht in dem Eintrag wissen können.
Also bei uns hörte solche Sachen immer als erstes.
dann lass mich mal noch eben schauen. Ja, vielleicht müsste man die Adapedia-Seite zu Brief 9 dann auch mal aktualisieren.
Ja, aber ich meine, wir haben es ja gerade eben erst rausgefunden.
Ja, aber das ist halt spannend, ne? Dass man sagt, okay, man guckt sich alles so genau an. Und ich glaube, dass Jeremy und seine Leute von Tolkien Guide ja auch sich das ganz genau angeguckt haben und die zwei Editionen nebeneinander gelegt haben. Aber so schnell, wie er diesen Guide dazu rausgebracht hatte mit der Überarbeitung, kann es ja auch sein, dass er sich wirklich erstmal nur auf die Briefe konzentriert hat und nicht auf die Einordnung. Und mir ist es ja auch nur aufgefallen, weil ich nochmal das Deutsche und das Englische nebeneinander gelegt hatte und mir dann halt einfach weil ich die erwähnten Personen unterstreichen wollte und dann Rainer fehlt. Sonst wäre mir das halt gar nicht aufgefallen, weil so genau guckst du dir diese Einleitung halt auch nicht an. Also
sollten wir jetzt vielleicht.
Ja, aber haben wir ja jetzt auch getan, genau. Okay, hast du sonst noch was zum Fazit? Du warst ja eigentlich gerade noch mittendrin.
Also was ich noch witzig finde, ich glaube, das haben wir im Brief gar nicht gesagt. Dieser Brief hat eine Überschrift.
Stimmt, haben wir auch noch nicht erwähnt.
Karten und C für den Hobbit steht im Deutschen.
Et cetera soll das heißen.
Und zwar witzigerweise erst nach der Anrede.
Ja. Also, liebe Susan, hier Karten.
Ja. Nee, ich glaube, jetzt habe ich ja schon genug gequatscht.
Ja, und er schreibt auch nicht.
Sagt er einfach knallhart, ja.
Nein, also wir haben schon genug gequatscht. Nein, das wollte ich gar nicht sagen. Ich wollte eigentlich nur sagen, weil ich gerade liebe Susan gesagt hat, so aus dem Bauch raus. Aber er schreibt ja tatsächlich Dear Miss Dagnall. Genau, wenn man dann mal später schaut, 257 zum Beispiel. Ich hoffe jetzt, ich täusche mich nicht. Warte mal, 57 ist 57, ne? Ja. Ach so, da schreibt er gar nicht Susan. Ach, da lebt die ja schon gar nicht mehr. Schade. Ich meine nämlich, mich zu erinnern, ich habe jetzt auch die Briefe schon lange nicht mehr gelesen, dass er dann später Dear Susan schreibt und nicht mehr Dear Miss Dagnall. Aber kann ich gerade nicht nachprüfen.
Lassen wir auch mal, weil wir sind jetzt eigentlich beim Fazit zu diesem Brief und nicht, was schreibt Tolkien in weiteren Briefen.
Ja, hast du völlig recht.
Hast du denn noch was zu dem Brief?
Also ich finde es auch interessant, wie viel man da mal wieder rausziehen kann. Und ich finde es halt auch spannend, habe ich jetzt auch bei der Recherche gemerkt oder bei der Vorbereitung, dass es halt einfach so unfassbar viel eben zu dieser ganzen Entstehungsgeschichte gibt, was ich ja vorhin schon mal angefangen hatte zu sagen. Also einmal diese Entstehung, wie entsteht diese Geschichte, also bei Tolkien. Dann, wie kommt der Hobbit zur Veröffentlichung? Und der dritte Block, der halt für uns hier in Deutschland natürlich halt sehr interessant ist, ist halt dann, wie kommt der Hobbit nach Deutschland? Was ja auch nochmal so eine ganz eigene Verlagsgeschichte halt irgendwie ist.
Ja, und kann man wunderbar in Tolkien in 5 Minuten hören.
Genau, kleineres Abenteuer. Die 5-Minuten-Folgen, die Literatur und die weiterführenden Links, die wir jetzt hier auch schon erwähnt haben, die sind natürlich in den Shownotes zu finden. Das wollte ich vorhin schon sagen. Ja, und ansonsten finde ich, sieht man halt mal wieder, wie viel Tolkien halt beschäftigt ist. Also auch wenn man sich halt so die historische Einordnung von Tolkiens Leben halt anguckt, was du ja gesagt hattest mit den ganzen Sitzungen und wo er überall dran teilnehmen muss und so, wofür er alles zuständig ist. Und dann halt mal eben noch die Illustrationen halt neu zeichnen muss, weil sie halt nicht für die Veröffentlichung halt irgendwie geeignet sind oder für den Druck. Das sind halt schon Sachen, wo ich mir halt manchmal denke, wann hat der das denn bitte alles gemacht? Weißt du, dann hat er noch einen Vollzeitjob, 4 Kinder, eine Ehefrau, die vielleicht auch noch Zeit mit ihm verbringen möchte.
Haus und Garten, wobei dafür hat er ja Hausmädchen.
Ja, Garten vielleicht nicht, aber dann hat er ja noch Freunde. Also C.S. Lewis ist ja hier auch schon ein Thema. Ne, geht abends noch in den Pub, trifft sich irgendwie mit Leuten. Also es ist halt schon heftig.
Also er ist schon ein kleiner Eckrig.
Ja, ich würde sagen, eher andersrum.
Ich bin ein kleiner Tolkien. Ja. Ich bin aber mit 1,86 nicht klein.
Ich glaube, Tolkien war auch nicht so klein. Nein, aber ich meine halt nur, also was für ein Arbeitstier, ne? Was der halt alles geleistet hat und gemacht hat. So für uns kommt das heute natürlich vor, so mal eben. Weil es halt sehr wenig Briefe gibt, wo er dann halt irgendwie mal sagt, boah, wie viel das halt ist oder so. Und das finde ich halt schon bemerkenswert, ne? Dann hat er ja hier noch die Elaine Griffiths, die er halt in ihrer Dissertation betreut. Das macht sie ja auch nicht mal eben so. Das ist ja auch viel Arbeit.
Wobei das ist natürlich auch sein Job. Also er hat ja diesen Job des Doktorvaters.
Ja.
Welche Bezeichnung das auch immer. Er war übrigens mit 1,74 Meter wesentlich kleiner als ich.
Ja, na gut. Er war auf jeden Fall wesentlich größer als ein Hobbit. Es gibt ja dieses berühmte Zitat von ihm. I'm a Hobbit in all but size.
Ja, und George R. R. Martin ist 1,68 Meter.
Ist immer noch größer als ich.
Ja, und J.K. Rowling ist 1,65 Meter.
Auch noch größer als ich. Yay, ich bin ein Hobbit. Was hast du da für eine Seite? Größe von Autoren?
Nein, ich habe einfach mal gegoogelt, wie groß war Tolkien Körpergröße. Weil nun bei wie groß war Tolkien kommen halt eigentlich so seine gesellschaftlichen Größen.
Ja.
Aber nicht Körpergröße. Und dann wird auch oft gesucht, J.K. Rowling, Orlando Bloom und George R. R. Martin.
Okay, jetzt möchte ich aber bitte der Vollständigkeit auch noch wissen, wie groß Orlando Bloom ist.
1,80. Also auch kleiner als ich.
Ja, und größer als ich. Schau mal.
Ja.
Ich finde, das ist ein gutes Schlusswort, oder? Hast du noch irgendwas?
Nein.
Ja, gut.
Dann ist aber trotzdem kein Schlusswort.
Ja, stimmt, wir haben ja noch den Ausblick.
Genau, in dem nächsten Brief, der nur 13 Tage später, also so viel historische Einordnung wird es da in der Ausgabe nicht geben, wird es um ein komplett anderes Werk gehen, über das wir bisher noch nicht gesprochen haben.
Mhm.
Mr. Bliss oder auf Deutsch Herr Glück.
Freue ich mich.
Und ein etwas längerer Brief. Ja, kein vollständiger, aber mit Fußnoten. Und da könnt ihr dann gespannt drauf sein, was wir da vielleicht für euch rausfinden oder auch nicht. Und damit überlasse ich dir gerne, wie immer, das letzte Wort.
Ich freue mich auf jeden Fall schon auf den nächsten Brief. Bis dahin, liebe Leute, schreibt doch mal wieder.
Am besten eine Rezension.
Dieser Podcast wird ehrenamtlich von der Deutschen Tolkien-Gesellschaft produziert. Wenn dir gefällt, was wir tun, werde doch Mitglied oder unterstütze uns mit einer kleinen Spende. Alle Infos gibt's unter tolkiengesellschaft.de.